Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hi, was geht ab?
Hi, was geht ab?
Ich hoffe, euch da draußen geht's allen gut. Wir haben Bock, wir haben hier schon Kaffee stehen. Ich hoffe, ihr schnappt euch auch einen Kaffee oder habt euch schon einen Kaffee geschnappt und wir starten mal direkt rein.
Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Themen für heute mitgebracht. Bevor wir da rangehen, würde ich dich gerne fragen, wie Kaffee und krisenreich war deine letzte Woche?
Meine letzte Woche war mehr Kaffee als krisenreich. Ich hatte eigentlich gar nicht so viele negative Sachen. Ich hatte jetzt ein bisschen Stress, weil ein bisschen was liegen geblieben ist, als ich krank geworden bin. Deswegen musste ich so ein paar Sachen nachorganisieren oder organisieren. Das war teilweise ein bisschen nervig, aber alles in allem passiert gerade viel. Es gibt viel vorzubereiten für eine coole Sache, die wir beide gemeinsam vorhaben. Das macht mir Spaß und ich würde sagen, alles in allem ist es auf jeden Fall sehr kaffeereich, sage ich mal. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich kann mich da, glaube ich, ganz gut anschließen. Der Kaffee ist immer mein Alltagsbegleiter. Also ich schaffe es schon, mir auch Pausen zu nehmen und immer wieder schöne Dinge zu machen. Muss aber sagen, dadurch, dass im Moment viel los ist, viel in Vorbereitung, viel in Planung, ich merke, dass immer wieder das passiert, dass der Kaffee so ein bisschen, ja, dann doch wieder untergeht und die Krise vorne steht. Also irgendwie Arbeit ist im Moment viel und viel auch im Alltag, was irgendwie vorbereitet werden muss. Und ja, ich bin froh, wenn die Kaffeezeit wieder ein bisschen mehr eine Rolle spielt und wieder Entspannung reinkommt, Urlaub reinkommt und man wieder richtig runterkommen kann.
Wir hatten in der letzten Podcast-Folge schon darüber geredet, dass du quasi jetzt auf Jobsuche bist. Da würde ich dich ganz gerne einfach mal fragen, wie ist es momentan so auf Arbeit und wie läuft es mit den Bewerbungen? Hol uns doch da mal ein bisschen ab.
Ja, also ich würde erstmal was zur Arbeit sagen. Es ist insgesamt alles in Ordnung, sage ich jetzt mal. Die letzte Zeit da nochmal ein bisschen reinzugehen und in dem neuen Bereich auch tätig zu sein und nochmal sich was Neues anzugucken. Hat auch auf jeden Fall was Spannendes, einfach weil es ein neuer Bereich ist, neue Leute, neues Team. Ansonsten mit den Bewerbungen ist viel Struggle, muss ich sagen. Also es gibt viele freie Stellen, aber dann wirklich zu entscheiden, wo soll's hingehen? Und es liegt ja auch nicht alles in meiner Hand, sondern ich muss ja natürlich auch gucken, wo ist eine Stelle frei und wie, also kann ich mir das vorstellen, da zu arbeiten. Und solange, ja, man da noch so ein bisschen am Schwimmen ist und nicht fest in den Händen den neuen Arbeitsvertrag hat, ist es so ein bisschen anstrengend, würde ich sagen.
Ja, ist halt ein bisschen unsicher, sage ich mal, die Zukunft. Ist ja auch immer so eine Sache, wie ist so der Umgang, wenn jetzt man schon gekündigt hat. Ich sag mal, eigentlich kündigt man ja in der Regel schon vorher innerlich, bevor man dann wirklich kündigt. Und irgendwie ist das ja cool, dass du trotzdem noch so ein paar coole Erlebnisse oder schöne Tage hattest. Aber bevor du jetzt weiter zu den Bewerbungen gehst, würde ich dich gerne auch mal fragen, wie war das so, dein Abschied von deiner alten Gruppe eigentlich?
Also der Abschied von meiner alten Gruppe war sehr, sehr emotional für mich. Also ich bin jemand, der wirklich mit 100% reingeht, wenn mir die Stelle gefällt und ja, wenn ich denke, das ist es. Und ich muss sagen, in meiner alten Gruppe, wo ich vorher tätig war, wurde mein Herz zum Strahlen gebracht und ich bin da wirklich, wirklich gerne hingegangen und habe die Arbeit geliebt, die Arbeit mit den Kids geliebt und war auch eigentlich, muss ich sagen, jeden Tag aufs Neue herausgefordert und konnte neue Ideen und Lösungen entwickeln. Und dieses Vorankommen und Weitermachen und neue Wege einschlagen ist das, was ich auch liebe an unserer Arbeit, dass es nie aufhört und man immer wieder neue Entwicklungen sieht, neue Fortschritte sieht und auch gemeinsam, ja, nicht nur Kaffee- oder Kakaozeiten hat, sondern auch Krisen zusammen durchlebt und dadurch auch zusammenwächst. Und dadurch, dass ich so lange in der Gruppe war, fiel mir der Abschied schon sehr schwer. Also nicht nur von den Kids, auch vom Team. Ja, es ist wirklich alles, was so in einen Abschied reinfließt an Emotionen, war da.
Die Kids haben dich ja auch auf jeden Fall sehr wertschätzend verabschiedet. Das war auf jeden Fall ziemlich süß. Die haben, glaube ich, in ein Schränkchen so ganz viele Abschiedsbriefe waren das gemacht.
Es waren 60 gebastelte Papierherzen.
Das ist richtig cute und das ist ja auch so ein bisschen das, wofür wir den Job machen irgendwie, um Jugendlichen und Kids oder Klienten und Klientinnen dabei zu helfen. Und wenn man dann irgendwie gehen muss oder gehen will, dann ist es ja umso wertschätzender, wenn die Kinder und Jugendlichen einen so verabschieden. Ich fand das auch süß, wenn ich das erzählen darf. Du hast ja dann ein Bildchen geschickt, dass sie, als du gegangen bist, irgendwie mit Kreide auf dem Boden was geschrieben haben. Irgendwie, und das war total schön und wertschätzend, fand ich.
Ja, total. Also es war wirklich absolut wertschätzend, wenn wir so auf die Kids gucken, die ich lange betreut habe. Man hat auch gemerkt, der Abschied fällt denen auch nicht ganz leicht. Gerade wenn man lange mit denen zusammenarbeitet, glaube ich, wirkt es nochmal an vielen Stellen anders, ja, wie wenn man kurzfristig vor Ort ist. Dementsprechend habe nicht nur ich Abschied gefeiert, sondern natürlich auch die Kinder und haben Riesenbilder auf den Hof gemalt mit Sprüchen, dass ich nicht gehen soll und dass sie mir trotzdem alles Gute wünschen. Und ja, hat aber auch nochmal so die Ebene der Kids beschrieben, wie sehr die dann auch am Struggeln sind, ne? Also die haben es nicht in der Macht, aber zeigen natürlich deutlich, was sie denken und was sie mitteilen wollen.
Ja, voll. Und ich finde, das ist ja auch, ich finde, so ein immer wiederkehrendes Thema in der stationären Jugendhilfe, dass Mitarbeitende wechseln, aus welchen Gründen auch immer. Und das natürlich auch immer wieder einen Abbruch für die Kinder bedeutet. Und das ist natürlich etwas, ich sag mal, in Gänsefüßchen normalen Kindern, die normal in normalen Familien aufwachsen. Wie gesagt, in Gänsefüßchen, ich will hier nicht in normal oder nicht normal einteilen, aber ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ja, einfach nicht haben, beziehungsweise natürlich, wenn ein Elternteil sich trennt, dann gibt es sowas Ähnliches auch. Aber in der Kinder- und Jugendhilfe ist es ja schon so, dass die Mitarbeitenden kommen, Mitarbeitenden gehen, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Und das ist ja trotzdem auch immer ein Bindungsabbruch. Und da finde ich, das ist so die größte Herausforderung für einen selber auf jeden Fall, aber auch natürlich für die Kinder und Jugendlichen, weil sie sich wieder auf neue Menschen einstellen müssen. Die Kinder sind ja natürlich das schon meistens leider ein bisschen gewohnt, aber es ist trotzdem nicht schön für sie. Es ist trotzdem auch eine belastende Situation, vor allen Dingen, weil viele Kinder und Jugendlichen einfach gerade diesen Halt brauchen und dieses immer wiederkehrende und einfach Bindungspersonen. So, deswegen finde ich, das ist tatsächlich eine der negativsten Sachen in der Kinder- und Jugendhilfe.
Ja, also ich glaube, dass einer unserer größten Aufgaben ist, Sicherheit und Struktur auch zu geben und die Kids so weit auf den Alltag und das Leben vorzubereiten, wie es nur möglich ist. Und dazu gehören natürlich Beziehungsabbrüche auch dazu. Aber du hast eben gesagt, die sind schon gewohnt. Und genau dazu hatte ich gestern auch ein Gespräch. Ja, sie sind es gewohnt, dass die Fachkräfte kommen und gehen. Aber zu sagen, sie sind schon dran gewöhnt, ist doch eigentlich das, was es noch schlimmer macht oder deutlich macht, dass es vielleicht nicht so schön ist, das alles zu erleben. Weil nur weil man dran gewöhnt ist, heißt es ja nicht, dass es gut ist.
Nee, absolut nicht. Also das stimmt. Ich finde auch, also das ist zumindest was, ich habe ja auch sehr lange in der Intensivfunkgruppe gearbeitet. Das ist auch was ich mir immer wieder bewusst machen musste, dass sie überhaupt schon einen schweren Start ins Leben hatten. Also ich kenne das von mir selber. Man geht dann jeden zweiten Tag da in deren Zuhause und für einen selber wird es dann schon ganz normal und man regt sich vielleicht über Sachen auf, über die man sich gar nicht so aufregen bräuchte, weil sie einfach diesen schwierigen Start haben und natürlich dadurch auch ein anderes Verhalten an den Tag legen. Ich meine, wir gehen ja nicht auf die Arbeit oder wir sollten nicht auf die Arbeit gehen mit dem Anspruch, heute wird's ein entspannter Dienst. Ich meine, es ist klar, es ist super schön, wenn es so ist, aber das sollte ja niemals der Anspruch sein. Die Kinder und Jugendlichen haben halt einen schweren Start in das Leben gehabt. Sie haben halt viele Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten und müssen. Und da ist vieles auch einfach nicht so normal, in einer Wohngruppe zu leben und getrennt von den Eltern zu sein und vielleicht auch mit diesem Stigma in Anführungszeichen Heimkind zu leben. Deswegen gibt es da so viele Sachen, die man sich selber, wenn man dort arbeitet, immer wieder bewusst machen muss. Und ja, sich dann darüber aufzuregen, dass die Kinder und Jugendlichen die Wäsche mal nicht freiwillig machen, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Also andere Kinder und Jugendlichen müssen das halt zu Hause gar nicht machen, ne? Also die Kinder und Jugendlichen werden das schon zu sehr viel Selbstständigkeit in den Wohngruppen erzogen. Augen, sage ich mal.
Ja, voll. Und das ist ja auch das Gleiche, was zu Hause passiert. Also die Mama regt sich ja auch auf, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt wird, obwohl sie es vorher gesagt hat, ne? Und das beschreibt ja auch nochmal, dass die Kinder wirklich das auch als Zuhause beschreiben. Ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen zu und Ansätze zu. Gerade weil ja auch eine Wohngruppe auch irgendwo vielleicht ein therapeutisches Setting ist oder ein fachliches Setting ist. Aber ich habe es immer wieder erlebt, dass die Kids gesagt haben, nach dem Ausflug, ja, wir fahren jetzt nach Hause. Und das beschreibt ja schon auch das Gefühl, was für die Kinder dahinter steckt.
Ganz kurz nur, aber ich habe auch einige erlebt, die das nicht als ihr Zuhause gesehen haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
Ja, natürlich gibt es auch, ne? Aber das beschreibt ja auch ein bisschen dieses Ankommen können oder nicht ankommen können der Kinder. Nur wenn sie ankommen können und sagen, okay, das ist mein Zuhause oder ich möchte hier sein, das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Manche Kinder sagen ja auch ganz deutlich, ich möchte auf gar keinen Fall in der Wohngruppe sein, ich möchte zu Hause sein, das gibt's genauso oft. Aber es gibt natürlich auch die Kinder, die sagen, mir geht es hier gut und ich möchte auch weiterhin hier bleiben.
Ich glaube, das ist schon das, worauf man zumindest ein bisschen hinausarbeitet, dass sie irgendwann irgendwie ein Stück weit das Gefühl haben, dass es ihr Zuhause ist. Wenn es dann ihr Zuhause ist, es ist für die Jugendlichen an sich einfach gut, damit sie einen Ort haben, wo sie sich sicher und geschützt fühlen. Ich glaube aber, es ist einfach auch viele gibt, so, die das nicht als ihr Zuhause ansehen, weil es auch nicht ihr Zuhause ist einfach, ne, weil das Zuhause da ist, wo die Eltern halt sind.
Ja, voll. Ich glaube, dass das sehr individuell ist. Nur gerade die Sicherheit und der Schutz, das ist ja auch das, warum es die Jugendhilfe gibt.
Genau.
Und ich habe es schon auch erlebt, dass die Kinder dann gesagt haben, natürlich, die Sehnsucht nach Hause, die ist immer da. Jeder hat die Sehnsucht nach seinen Eltern. Oder nach seinen Geschwistern oder nach dem Wohnort, wo sie aufgewachsen oder geboren sind, hat ja auch viel mit Identität zu tun. Nur gerade wenn die Kinder lange auch in Jugendhilfe sind, habe ich es auch gemerkt, dass sie schon spüren, okay, es gibt hier Dinge in der Jugendhilfe oder gerade in der Wohngruppe, die auch gut funktionieren, die ich zu Hause nicht hätte. Wie zum Beispiel einen geregelten Alltag oder Unterstützung bei den Freizeitaktivitäten, Gelder, die finanziert werden, um die Kinder zu unterstützen, die zu Hause nicht da gewesen wären. Und ich glaube, es ist schwierig, da ein Entweder-Oder zu finden, weil es einfach alles gibt.
Ja, ich glaube auch, dass das schwierig ist, da was Passendes zu finden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit Hingabe unsere Jobs machen und dahin gehen und versuchen natürlich, die Jugendlichen und Kinder bestmöglich zu unterstützen und denen auch unsere Unterstützung zu geben. Wir sind hier ein bisschen von der Frage abgekommen, die ursprünglich war. Ich denke mal, dass wir mal eine gesonderte Folge zu Wohngruppen machen und Kids und Jugendliche, die dort leben, welche Pro und Contra es gibt. Das soll heute gar nicht so groß das Thema sein, weil ich ja eigentlich ursprünglich gefragt hatte, wie jetzt der Abschied für dich war, beziehungsweise ja, wie es überhaupt gerade mit deiner Jobsuche läuft.
Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift und das zeigt ja auch, wie sehr man dann schnell in dieser Thematik ist, weil man da auch natürlich mit Leidenschaft zum Job geht. Und ich würde gerne nochmal sagen, also es geht ja immer darum, dass die Kinder möglichst zu Hause wohnen können. Und Jugendhilfe greift ein, wenn es aus bestimmten Gründen nicht mehr funktioniert. Und in Bezug auf ja, die Kündigung und das Verlassen aus meiner alten Gruppe und aus meinem alten Bereich ist mir nochmal deutlich geworden. Es gibt, so wie es in allen anderen Bereichen auch ist, es gibt Strukturen, die bestehen und die auch immer wieder verändert werden. Und genauso wie die Kinder auch eventuell umziehen müssen in andere Wohngruppen aus unterschiedlichen Gründen, ist es bei uns Fachkräften auch so, dass Wechsel entstehen, weil wir zum Beispiel in einem neuen Bereich arbeiten wollen oder weil ein Personalmangel besteht und der Bedarf an anderen Stellen höher ist oder. Und man sich da auch selbst disziplinieren muss, so ein gutes Maß an Nähe und Distanz zu entwickeln, um ja die Kinder möglichst gut zu unterstützen. Ja, dadurch, dass der Abschied mir so schwer gefallen ist, habe ich auch gemerkt, ich war da auch schon auch mit meinen Emotionen drin, was auch gut ist, aber die man auch mit im Blick behalten muss, um da einfach auch professionell zu agieren.
Da kommt es ja dann wirklich auch immer ein bisschen auf die Umstände an, wieso man eine Gruppe verlässt oder wieso man in die neue Gruppe geht etc. Und das ist ja auch ein großer Punkt, der dann eine Rolle spielt. Jetzt will ich aber mal dazu kommen, du hattest dein erstes Bewerbungsgespräch. Wie war das für dich? Nach wie vielen Jahren?
Ja, haben wir ja schon letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Es sind über 5 Jahre her, dass ich mein letztes Bewerbungsgespräch hatte. Viele euch können das bestimmt nachvollziehen, wenn man dann so ein paar Jahre im Job ist und dann sich neu orientiert. Es ist ein spannender Prozess, auf jeden Fall. Das neue Vorstellungsgespräch, würde ich sagen, Fazit war es erstmal ganz gut und sehr spannend.
Aber wie war das für dich, dahin zu gehen, sich da zu bewerben und dann kriegst du eine Zusage und wie fühlt sich das an? Ich habe das ja auch schon lange nicht mehr gehabt. Das würde mich mal interessieren. Wie war das so?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, der Prozess hat eigentlich schon beim Bewerbungsschreiben angefangen. Man muss ja so ein doofes Anschreiben irgendwie formulieren.
Boah, ist das nervig. Ich stelle mir das so nervig vor, mich jetzt wieder hinzusetzen und Bewerbung zu schreiben, da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf.
Ja, es ist auf jeden Fall nervig und es dauert länger, als man denkt. Wenn man einmal so den Wurm raus hat, dann geht's eigentlich.
Was für einen Wurm raus hat?
Ja, so, keine Ahnung.
Okay.
Wenn die Vorlage quasi besteht und man weiß, was man so über sich sagen möchte.
Das Sprichwort gibt's nicht, ne? Den Wurm raushaben.
Weiß ich nicht. Manchmal überlege ich mir auch Sprichwörter, die einfach so meine Gedanken in dem Moment beschreiben.
Okay,
auch wenn sie vielleicht
okay,
gar nicht
okay.
Passen.
Den Dreh raus hat,
den
meintest
Dreh
du
raus,
vielleicht?
Den
oder
Dreh
den
raus,
Wurm rein?
Den Wurm rein? Nee, den Dreh raus.
Also du hattest den Wurm raus?
Den Wurm hat... Nein, ich hatte den Dreh raus.
Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ja. Auf jeden Fall, wenn man erstmal so das erste Anschreiben fertig hat, dann ist schon mal gut. Aber man muss dieses Anschreiben schreiben und diesen Lebenslauf und natürlich will man da auch alles reinpacken, was einen so beschreibt und was auch beschreibt, welchen Weg man schon so hinter sich hat. Aber ich habe mir gedacht, ja, so auf meiner alten Arbeit, die wissen, wer ich bin. Die wissen, wie ich arbeite. Die kennen meine Arbeit auch, indem sie sie beobachten und mit mir im Austausch sind. Die kennen mich als Anna mit meinen Stärken und Schwächen. Und wenn man sich dann neu bewirbt, dann, ich weiß nicht, ich habe immer Sorge, dass es nicht so rüberkommt, wie ich will.
Das ist, glaube ich, eine Frage aus vielen Bewerbungsgesprächen. Was sagst du, wenn dich einer fragt, was sind ihre Schwächen, Frau Samen?
Unpünktlichkeit manchmal.
Nein, nein, du bist super pünktlich, oder?
Ja, ich bin immer pünktlich. Nein, also am Ende bin ich pünktlich, aber wenn man die Zeit mal beobachten würde, bevor ich bei der Arbeit ankomme, ist sie immer sehr gestresst und mein Timing immer ein bisschen schwierig, sodass ich mich am Ende richtig abhetzen muss, um pünktlich da zu sein.
Also für dich bist du pünktlich, für die bist du aber unpünktlich da.
Ja, ich bin am Ende, bin ich schon pünktlich da, aber die Pünktlichkeit dann zu erreichen, ist immer wieder für mich eine Herausforderung, weil mein Timing dann so schlecht ist, dass ich dann denke, oh nein, du hast noch 5 Minuten und am Ende sind die 5 Minuten, hätte ich vielleicht doch nicht mehr mir nehmen sollen.
Ja, das Problem ist einfach, dass du extrem lange schläfst und extrem gerne.
Nee, daran liegt's nicht, sondern an meiner Vorbereitungszeit vor der Arbeit.
Und dass du nicht gerne lange schläfst?
Ich schlaf schon gerne lange, aber natürlich stehe ich pünktlich auf zur Arbeit.
Ja, ja, du stehst schon pünktlich auf zur Arbeit, nach deinem Empfinden pünktlich. Aber das Problem ist einfach, wenn irgendwas dazwischen kommt, dann ist finito.
Ja, ja.
Dann wird stressig.
Ja, ja, das ist etwas, was ich nicht mit einkalkuliere, weil ich immer davon ausgehe, dass alles glatt läuft. Und wenn man dann doch das Handy zu Hause liegen lässt oder irgendwie nochmal einen Zettel von oben holen muss, dann, ja.
Dann
rast die Zeit.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig mit anzuschauen. Für dich ist das nicht ganz so lustig, glaube ich, wenn du im Stress bist. Aber ja, was würde sie denn noch sagen? Was sind noch ihre Schwächen, Frau Samen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich da auf diese Frage noch nicht vorbereitet. Im letzten Gespräch kam die auch nicht. Da habe ich wohl Glück gehabt, weil ich sonst ins Hadern gekommen wäre. Was sind meine Schwächen?
Du musst dir unbedingt so irgendwas ausdenken. So, ja, ich bin viel zu empathisch oder sowas.
Also ich bin auf jeden Fall so empathisch. Das wäre auf jeden Fall was ich gut mit einbringen könnte.
Ja, ich bin einfach zu fleißig. Es ist eigentlich, ich mache einfach immer viel zu viel.
Ich kann einfach keinen Feierabend machen. Ich bin immer am Arbeiten.
Ja, das ist gut. Das würde ich nehmen auf jeden Fall.
Ja, ansonsten bin ich auch bereit, dass mein neuer Arbeitgeber meine Schwächen für sich entdecken kann. Aber letztendlich...
Aber nach der Probezeit.
Ja, von mir ist auch in der Probezeit. Ich glaube... Es ist okay, wie meine Schwächen auf der Arbeit sind, aber
safe.
Ich finde die Frage ehrlich gesagt gar nicht so cool.
Ja, das ist ja keine Frage von mir, das müssen Sie verstehen, Frau Samen. Das ist eine Frage, die in Bewerbungsgesprächen gestellt wird. Und dann sagen Sie doch auch nochmal, was sind Ihre Stärken?
Meine Stärken sind auf jeden Fall meine Offenheit, würde ich sagen,
ja.
Dass ich immer so ein bisschen Humor mit in die Arbeit bringe. Also ich nehme meine Arbeit sehr ernst und ich arbeite gerne auch so fachlich, wie es nur möglich ist, aber mit viel Spaß dabei. Also ich kann da auch ganz locker unterwegs sein und mit den Klienten und Klientinnen scherzen, auch mit meinen Teammitgliedern. Also bin da schon eher eine lockere Kollegin, würde ich sagen, solange die Arbeit gut läuft. Was mir gar nicht gefällt, ist, wenn ich merke, es bestehen Schräglagen, die ich nicht mit mir und meiner Arbeit vereinbaren kann. Also wenn da so agiert wird, dass es vielleicht nicht für die Klienten und Klientinnen positiv ist oder sich jemand komisch verhält, Macht ausübt, solche Sachen. Also da reagiere ich sehr empfindlich, weil das finde ich absolut nicht in Ordnung.
Voll.
Aber solange alle irgendwie Bock auf die Arbeit haben, die Arbeit gerne machen, man gut im Austausch ist und es auch bereit ist, irgendwie offen in den Austausch zu gehen oder auch Kritik anzunehmen. Also Kritik anzunehmen ist ja irgendwie immer ein bisschen schwierig. Da will ich mich gar nicht rausnehmen. Ich mag es auch nicht, kritisiert zu werden. Aber wenn man es gut formuliert und es konstruktive Kritik ist, dann finde ich das sehr, sehr gut und bin da auch sehr dankbar für. Also möchte auch, dass mir dieses Feedback gegeben wird. Und da so eine Offenheit reinzubringen, ist, glaube ich, auch so mit das A und O, was ich auch früh gelernt habe in der Arbeit. Also
ja,
nur wenn wir auch kritisch aufeinander gucken, können wir gut arbeiten und kritisch auf uns selbst, kritisch auf andere und kritisch auf Leitung. Und das gar nicht, um das Böse zu meinen, sondern um einfach weiter in der Entwicklung zu sein.
Was denkst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freut sich so eine Leitung darüber, wenn man sie kritisch betrachtet?
Ja, wie gesagt, Kritik mag keiner, aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist.
Und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die Kritik mögen. Wenn die Kritik konstruktiv ist und die konstruktive Kritik, ich meine, klar, vielleicht tut's immer so ein bisschen weh.
Ja, es tut erstmal kurz weh. Es ist so wie so eine Nadel, die in dich hineingestochen wird und du denkst dir, nee, will ich jetzt nicht. Aber wenn dann was Gutes kommt, dann ist es eigentlich immer cool.
Ja, ich meine, du kritisierst mich ja auch oft, dass ich so gut aussehe in meiner Kleidung, also dass meine Kleidung so schön ist.
Ja, genau.
Das tut auch immer erst ein ganz kleines Stückchen weh und dann denke ich so, ja, schon, hast du schon recht.
Ja, und letztendlich bin ich da auch einfach neidisch.
So.
Na, aber ich glaube, wenn man Leitungen konstruktiv kritisiert, dann ist es doch auch cool, weil die sind ja genauso mit im Boot und genauso
sollten
wichtig.
Sie sein, ja.
Ja, und genauso wichtig finde ich aber auch, dass man positives Feedback an die Leitung abgibt, weil ich glaube, dass das auch viel zu wenig kommt, weil da vielleicht so eine Angst oder Sorge besteht, zu nah an der Leitung zu sein. Aber man kann ja genauso sagen, ja, das fand ich richtig gut oder ne, danke, dass Sie da irgendwie mir hinter mir gestanden haben. Also beides spielt so mit rein, weil letztendlich sind wir alles Menschen, alles Fachkräfte, die gute und schlechte Sachen machen, ne?
Es gibt so viele Themen, die wir hier noch besprechen können. Das ist echt wild. Leute, ihr könnt euch freuen. Wir haben hier so viele Themen, die wir auch auf jeden Fall konstruktiv und ein bisschen gossipmäßig manchmal auch diskutieren werden. Also
ja.
Zum Thema Führungsposition und so wird es auf jeden Fall mal eine Frage geben. Ich habe da richtig Bock drauf.
Ja, also letztendlich, wir waren ja beim Bewerbungsgespräch.
Ich bin nämlich ganz kurz nur.
Du unterbrichst mich die ganze Zeit, Entschuldigung.
Es ist nicht die ganze Zeit, aber ich entschuldige mich dafür, dass ich dich unterbrochen habe, nochmal. Aber ich will noch ganz kurz den Gedanken zu Ende führen, weil ich habe ihn vergessen, ehrlich gesagt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Dann ist es natürlich schwierig, den Gedanken zu Ende zu führen. Ich als Profi habe meinen Gedanken behalten. Und mein Gedanke war, wir waren beim Anschreiben und Lebenslauf. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte und glaube, dass auch der eine oder andere dieses Gefühl kennt, wenn man lange in dem Job gearbeitet hat und sich dann neu bewirbt und man muss sich ja auch neu präsentieren, ne? Also dein Gegenüber kennt dich einfach nicht, ne? Er liest deine Bewerbungsunterlagen, sieht dich dann im Vorstellungsgespräch und macht sich sein erstes Bild. Und ich persönlich bin da voll mit mir am Hadern, weil ich Angst davor habe, nicht so gesehen zu werden, wie ich eigentlich arbeiten würde, ne? Dass man es vielleicht nicht richtig kommuniziert oder weil man sich einfach noch nicht kennt. Und das ist so, was ich auch schon herausfordernd finde, ne? Also Neue einfach.
Voll. Und ich glaube, dass es auch sehr vielen schwerfällt, sich zu präsentieren. Ich glaube, das ist keine Eigenschaft, die die meisten Sozialarbeitenden in sich tragen. Ich meine, bei mir ist es jetzt ein bisschen was anderes. Ich mache Instagram, ich präsentiere mich irgendwie andauernd und du ja auch irgendwo. Und ich glaube, dadurch, also ich weiß, bei dir war das am Anfang ja auch eher schwierig, als du mit deinem Account angefangen hast. Und ich glaube, das fällt dir jetzt schon viel, viel besser. Und deswegen hast du, glaube ich, auch ein bisschen eine lockere Einstellung zu den Bewerbungsgesprächen zum Beispiel zu gehen, weil du weißt, was du kannst, du weißt, wer du bist irgendwie in den meisten Fällen, du weißt, wie du dich zu präsentieren hast und du hast ein anderes Selbstbewusstsein jetzt vielleicht nochmal durch den Instagram-Account bekommen. Aber ich glaube, dass viele das gar nicht so haben und sich viele gar nicht so gerne präsentieren und ich glaube, da kommt es ja auch ein bisschen drauf an in der Bewerbung, sich und seine Stärken in den Vordergrund zu stellen und zu sagen so, ey, das bin ich, das kann ich und auch das will ich. Also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, wenn es jetzt nicht in einem Tarif ist oder wie man sein Gehalt irgendwie fordert. Und ich glaube, dass da viele sich unter den Scheffel stellen. Aber es ist so wichtig, Leute. Ihr wisst, was ihr könnt. Ihr solltet euch das ausschreiben, was ihr könnt. Wenn ihr zu Vertragsverhandlungen geht, dann müsst ihr auf jeden Fall euren Wert für euch selber auch definieren können. Und ihr habt einen Wert und ihr habt was auf dem Kasten. Alleine durch euer Studium habt ihr auf jeden Fall eine Profession erlangt. Und diese Profession dürft ihr auch gerne nach draußen tragen. Und geht in die Vertragsverhandlung auf jeden Fall mit genug Selbstbewusstsein. Ihr habt euren Wert, wie gesagt, und schaut da für euch, dass ihr das Beste für euch rausholt. Ihr müsst euch das nämlich auch mal so klar machen. Das habe ich Anna auch erklärt. Der Arbeitgeber, der will das Beste für sich rausholen. Der steht auf einer anderen Seite. Und ihr steht auf der gegenüberliegenden Seite und ihr solltet auch für euch versuchen, das Beste rauszuholen. Nur weil sozial drüber steht, heißt es nicht, dass sie immer sozial sind, beziehungsweise, dass sie euch einfach irgendwas schenken. Wenn es um Einstufung oder Eingruppierung geht, wenn es darum geht, welche Zusatzleistungen wird's geben, wenn es darum geht, inwieweit man angelehnt an den Tarif ist oder welche Sachen man für sich halt rausholen kann. Ich weiß durch meinen Account, dass es da sehr viele gibt, die wirklich damit am Struggeln sind, aber kennt eure Rechte und vor allen Dingen kennt euren Wert. Das wollte ich nur mal ganz kurz zu diesem Thema sagen.
Ja, voll gut, dass du das sagst und ich glaube gerade wenn es um Arbeitszeiten oder Gehalt geht, wird es schnell schwierig. Also auch das einzufordern einfach, ne? Weil man will nicht zu viel fordern. Man möchte ja auch irgendwie da ein gutes Gespräch haben und auch nicht, man hat auch vielleicht Angst, dass man dann den Job nicht bekommt oder so. Ich glaube, das spielt ganz viel mit rein. Und letztendlich, natürlich haben wir zwei gegenüberliegende Seiten und die zwei gegenüberliegenden Seiten müssen eine Vereinbarung treffen. Und so, dass beide damit zufrieden sind. Und wenn ich jetzt da nicht in die Verhandlung gehen würde oder zusagen würde, obwohl ich mit dem Gehalt gar nicht zufrieden bin oder weil ich mit den Arbeitszeiten gar nicht zufrieden bin, dann bin ich auch letztendlich nicht zufrieden in meinem Job. Dann nehme ich die Stelle an und denke, ja, okay, ich mache das. Und letztendlich suche ich mir vielleicht wieder einen neuen Job. Und es geht ja auch darum, was zu finden, wo man zufrieden ist, wo man gerne hingeht, mit allem, was dazugehört, mit dem, was man auf der Arbeit macht, in welchem Bereich man arbeitet, wie die Rahmenbedingungen sind. Und natürlich gibt es immer Pro und Kontras. Das wird es immer geben bei jedem Arbeitgeber. Der eine macht das besser, der andere macht das besser. Der andere könnte da vielleicht nochmal genauer drauf gucken. Aber es geht ja um eine Gesamtzufriedenheit am Ende.
Aber in einem Bewerbungsgespräch wird sich ja kein Arbeitgeber hinsetzen und sagen, ja, also bei uns müssen Sie super viele Überstunden machen oder bei uns müssen Sie immer einspringen ohne Einspringpauschale. Also die präsentieren sich ja auch immer so, als ob die die geilsten sind, selbst wenn sie es nicht sind. Und ich glaube, das ist so ein Mindset, das ist auch ein Wort, was ich eigentlich gar nicht so gerne mag, aber das ist ja auch ein Mindset, mit dem wir auch dahin gehen müssen. Natürlich nicht, dass wir da absolut überheblich sind, aber dass wir schon uns so präsentieren und sagen so, ich bin geil, ich bin Sozialarbeitender, ich bin Sozialarbeitende, ich habe das und das gelernt, ich kann das und das, das sind meine Stärken und hey, hier bin ich. Und ich glaube, wenn man davon ein bisschen mehr hat, ist es immer gut.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube schon auch, dass sie sich natürlich, also der Arbeitgeber sich versucht, möglichst gut zu präsentieren und das tun wir ja auch. Ne? Die Frage ist, wie sehr gelingt es uns in dem Moment vielleicht, weil man auch vielleicht Angst hat, dazu überheblich zu sein oder sich zu wenig zutraut, was man eigentlich alles drauf hat. Aber genauso, man muss ja einfach Fragen stellen. Also wenn der Arbeitgeber sagt zum Beispiel, wir sind angelehnt an den Tarif. Ja, okay. Ne? Vielleicht können wir da eine Vereinbarung treffen. Aber was genau bedeutet das? Was heißt angelehnt an Tarif? Mit wie viel Geld gehe ich am Ende raus? Was gibt es für Zusatzleistungen? Wann ist die nächste Stufenerhöhung? Ich bin immer ein Freund davon, bei Arbeitgebern zu sein, die nach Tarif bezahlen, weil ich das sehr befürworte und wichtig finde. Aber wenn der Arbeitgeber vielleicht noch nicht so weit ist oder noch im Neuaufbau ist oder wie auch immer, was da für Gründe gibt, da weiß ich zu wenig Bescheid, dann kann man ja trotzdem nochmal anders drauf gucken. Okay, wenn es nicht so ist nach Tarif, wie ist es es denn? Und ist es vielleicht trotzdem gut für mich? Ne?
Weil
es gibt viele private Einrichtungen, die auch gute Arbeit machen und die vielleicht nicht im Tarif sind. Aber das heißt ja nicht, dass es schlechte Arbeitgeber
sind.
Aber
sie können auch in den Tarif gehen. Also ist ja, ja nicht so, dass sie nicht die Möglichkeit hätten, dann auch einen Tarif zu machen, in den Tarif zu gehen. Und ansonsten einen hauseigenen Tarif, der genauso ist wie die anderen Tarife.
Ja, also, zum Beispiel. Ja, genau. Also einfach da offen im Gespräch sein. Und ich glaube, es ist wichtig, mutig zu sein, Fragen zu stellen, weil ich glaube, das ist es auch am Ende. Man präsentiert sich, man versucht, das Beste von sich zu zeigen, man ist freundlich, man ist offen, man hört zu, man versucht, viele Infos aufzusaugen. Und am Ende denkt man sich, eigentlich hätte ich das und das gerne noch gefragt. Und da auch mutig zu sein, wenn es im Vorstellungsgespräch nicht geklappt hat. Ich kenne es auch von mir, dass mir nicht direkt alle Fragen sofort einfallen. Man kann auch nochmal anrufen. Man kann auch ein zweites Gespräch nochmal erfragen.
Guter
Man
Tipp,
kann
ja
auch nochmal eine E-Mail schreiben. Also nach dem Vorstellungsgespräch heißt ja auch nicht, dass die Kommunikation beendet ist. Also dann zu trauen, okay, ich mache es vielleicht nicht auf dem ersten Weg, da hat es nicht geklappt, aber ich mache es nochmal im zweiten Schritt.
Aber hattest du Fragen, als du hingegangen bist? Hast du dir Notizen gemacht und hattest du Fragen?
Ja, also eine meiner Fragen war zum Beispiel die Zahlung nach Tarif.
Ja.
Und da habe ich auch eine Antwort bekommen, und zwar, dass es angelehnt an den Tarif ist. Habe aber nicht genug, meiner Meinung nach, konkret genug nachgefragt, was bedeutet das eigentlich? Und die Frage ist zum Beispiel jetzt auch noch so ein bisschen offen. Was heißt angelehnt an Tarif?
Naja.
Weil das ist eine sehr flexible Antwort.
Das ist es, ja.
Wo ich denke, okay, da hätte ich nochmal einhaken können. Und genauso werde ich das auch nochmal tun. Also wir sind auch weiter im Kontakt. Und bis jetzt hat sich's insgesamt sehr positiv angehört. Und deswegen würde ich da einfach nochmal ins Gespräch gehen, bevor ich natürlich einen Vertrag unterschreibe.
Aber willst du dann auch mal kurz sagen, welche Frage du noch hattest? Vielleicht gibt es ja wen da draußen, der jetzt gerade bald ein anstehendes Gespräch hat. Was sind so gute Fragen, die man stellen kann? Auf jeden Fall das mit dem Tarif finde ich gut. Oder wie sind denn konkret die Arbeitszeiten? Gibt es eine zum Beispiel Einspringpauschale? Wie läuft die Einarbeitung? Hattest du da noch Fragen?
Also wir haben zum Beispiel auch über die Einarbeitung gesprochen und da wurde mir mitgeteilt, dass sie schon auch viel Wert auf die Einarbeitung legen und sich auch viel Zeit dafür nehmen. Das zum Beispiel war ein positiver Aspekt, wo ich dachte, okay, das sind schon mal Pluspunkte für mich, um da nicht direkt ins Wasser reinzufallen. Arbeitszeiten ist was, was ich abgefragt habe, was mir natürlich wichtig ist, weil ich muss natürlich wissen, wenn ich den Vertrag unterschreibe, ey, wie arbeite ich eigentlich? Muss ich am Wochenende arbeiten oder nicht? Muss ich bis später in den Abend arbeiten oder nicht? Wie flexibel ist das Ganze? Das waren schon Fragen, die ich gestellt habe. Für mich persönlich war war eine wichtige Frage auch, wie systemisch wird gearbeitet oder wie systemisch kann ich arbeiten? Dadurch, dass ich die Weiterbildung habe, ich denke, jeder hat da so ein bisschen seinen Fokus. Viele von euch haben Weiterbildung gemacht oder ja hatten den Fokus in bestimmten Bereichen und meiner ist das systemische Arbeiten, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe auch da ganz offen transportiert, okay, ich arbeite systemisch und ich kann auch nicht anders. Das ist einfach was, was in mir jetzt herrscht, was auch meine Haltung als Sozialarbeiterin sehr stark geprägt hat. Und da habe ich gefragt. Und das war mir zum Beispiel nochmal wichtig. Also was ist auch dir persönlich wichtig, wie du arbeiten möchtest oder wie du auch deine eigenen Dinge mit in die Arbeit reinnehmen kannst?
Es ist noch eine Frage, das ist so mein Geheimtipp. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar kein Geheimtipp, vielleicht kennt ihr die Frage. Aber was mich sehr immer interessieren würde, woran man auch super viel ableiten kann, ist, wie lange besteht das Team eigentlich schon in der Konstellation, so wie die Konstellation gerade ist? Es ist immer ein bisschen merkwürdig, finde ich, wenn das Team sehr häufige Wechsel hat. Also das, da stimmt dann schon für mich irgendwas nicht.
Ja, also dass es Wechsel gibt, das ist ja immer so.
Normal.
Aber wie oft gibt es diese Wechsel? Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Team von 5 Mitarbeitern und 3 oder 4 sind neu, dann zeigt das natürlich, dass viele Mitarbeiter kommen und gehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum? Diese Erfahrung hatte ich auch schon. Damals habe ich nicht drauf geguckt, weil ich ganz frische Sozialarbeiterin war. Und das wäre für mich ein Warnzeichen gewesen, was ich damals nicht gesehen habe. Und auch diese Frage war Thema. Allerdings musste ich die Frage nicht stellen, sondern es wurde mir direkt mitgeteilt. Genau, dadurch hatte ich natürlich einen ersten Eindruck, was das betrifft.
Was ich auch gut finde, ist, glaube ich, nach dem Konzept zu fragen, ob die nach irgendeinem Konzept arbeiten, ob es da ein Konzept gibt, damit man auch so ein bisschen die Rahmenbedingungen irgendwie weiß und natürlich auch weiß, worauf man sich einstellen kann. Ich glaube, das ist jetzt schon einiges gewesen. gewesen, was wir hierzu erzählt haben. Gibt es dazu noch irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Also ich glaube, abschließend können wir einfach sagen, seid mutig, Fragen zu stellen, seid mutig, euch zu präsentieren.
Voll.
Und dazu zu stehen, wer ihr seid und was ihr wollt. Und dann da offen, ehrlich, freundlich ins Gespräch zu gehen und zu schauen, was passiert.
Wie gesagt, Leute, Anna ist gerade in der Bewerbungsphase. Anna macht gerade hier fleißig Werbung schon für sich selber. Raum NRW, wenn ihr was Cooles habt, könnt ihr einfach Anna schreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem. info@annasamen.de. Meldet ihr euch einfach bei ihr.
Ja, voll. Und ich habe es natürlich jetzt auch schon auf Instagram natürlich kommuniziert, dass ich in der Bewerbungsphase bin.
Hast du da viele Nachrichten bekommen?
Ja, total. Also es war wirklich Wahnsinn.
Geil.
Es haben mir so viele geschrieben, dass sie ja einerseits das mit der Kündigung nachvollziehen können, dass es ein mutiger Schritt war. Also haben mich da total supportet. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es kamen wirklich, wirklich viele Nachrichten. Und es kamen viele Nachrichten mit, ja, ich habe gehört, du suchst einen neuen Job, schau doch mal hier, wir haben gerade eine Stelle frei, etc. pp. Also es war wirklich total schön und da habe ich nochmal gedacht, wie toll ist meine Community, bitteschön. Also ich lieb's. Ich habe viel davon mir durchgelesen, viel auch recherchiert, wenn mir Stellenangebote gezeigt wurden und natürlich dann auch ein bisschen geguckt, passt es? Viele waren auch wirklich zu weit weg leider, dass es dann mit meinem Wohnort nicht vereinbar war. Aber alles, was da in Frage kam, ich habe auch Tipps bekommen, wo ich jetzt wirklich auch ein Vorstellungsgespräch habe. Also
geil.
Ja, muss aber sagen, ich bin weiter auf der Suche, weil ich versuche natürlich auch irgendwie das Cool für mich zu finden, was am besten zu mir passt. Bin da noch weiterhin total offen und nehme alle Tipps irgendwie dankbar entgegen. Ja, danke, Community, sage ich da.
Ja, es ist auf jeden Fall richtig schön, dass du so eine coole und mitmachende Community hast. Das ist natürlich auch irgendwas, was natürlich ja auch das ist, warum man so ein bisschen damit anfängt. Deswegen finde ich das voll schön, dass du da so viele positive Erfahrungen machst, weil ich ja auch ein bisschen nicht dich gedrängt, sondern dir immer wieder gesagt habe, fang doch mit Instagram an und du da so ein bisschen skeptisch warst und ich das immer schön finde, wenn du so positive Erlebnisse hast, sage ich mal.
Ja, was mir einfach auch nochmal gezeigt hat, gerade so mit Blick auf die letzten Monate, Veränderung ist immer gut. Also es wird immer wieder was passieren, was man nicht geplant hat. Aber alles hat irgendwie seinen Sinn und neue Wege zu gehen ist immer gut. Seid mutig, auch mal irgendwie was Neues zu wagen, auszuprobieren und euch zu präsentieren in Vorstellungsgesprächen, auf der Arbeit oder auch in eurem Privatleben. Steht da zu euch selbst.
Voll.
Jetzt haben wir natürlich wieder unser Ranking am Ende. Diesmal darf ich dir Namen vorschlagen und du musst beantworten.
Okay.
Diese Position gefällt mir, muss ich sagen, auf der anderen Seite zu sitzen. Ich fasse nochmal zusammen. Also, mit wem würdest du einen Kaffee trinken?
Ja.
Wer sollte auf gar keinen Fall dein Chef oder deine Chefin sein?
Ja.
Und mit wem würdest du am liebsten deinen nächsten Dienst machen?
Ja, alles klar.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Nummer 1.
Oder vielleicht auch nicht.
Wir werden es sehen. Nummer 1, Angela Merkel. Nummer 2, Snoop Dogg. Und Nummer 3, Arnold Schwarzenegger.
Okay, ich würde mit Angela Merkel einen Dienst machen. Wen ich gerne nicht als Chef oder Chefin haben würde, wäre Arnold Schwarzenegger. Und mit Snoop Dogg würde ich auf jeden Fall einen Kaffee trinken gehen.
Meinst du, wenn du mit Snoop Dogg einen Kaffee trinken gehst, dass es beim Kaffee bleibt?
Ich denke nicht, nein.
Danach darfst du auf jeden Fall dann nicht mehr zum Dienst gehen.
Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt.
Ja, geil. Also ich muss sagen, Angela Merkel, also mit ihr mal zusammenzuarbeiten, stelle ich mir echt spannend vor und auch ein bisschen lustig.
Ja, das kann ich mir auch lustig vorstellen.
Ja, cool.
Ich hoffe, meine Antworten haben dir und euch gefallen. Und das war jetzt die zweite Folge hier bei
Kaffee und Krisen, soziale Arbeit, aber ungefiltert.
Ihr könnt diesen Podcast hier bewerten. Macht das auf jeden Fall. Das ist gut für uns. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
Ja, bis nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.